ARD.
Wenn Friedrich Merz auf so einer Demo ist, ich würde Friedrich Merz dann umarmen und dann würde ich duschen gehen.
Die Dummen mit der großen Fresse sind die, denen man am Ende zuhört.
Ich glaube, die richtigen Leute wütend machen, das kriege ich hin. Check. Aber von allen anderen geliebt zu werden, ich mache hier so Küchenpsychologie für Taylor Swift, um die sie nicht gebeten hat. Aber hey,
nicht jeder, der eine Küche hat, ist gleich Psychologe, aber ich finde, wir beide schlagen uns.
Ja, es ist meine Folge der Fassungslosigkeit.
Extra 3. Bosettis Woche.
So schön kann Leipzig singen. Auf einer der vielen Demos gegen Rechtsextremismus nämlich, die seit Wochen überall im Land stattfinden. Dazu kommen wir auch gleich. Aber erstmal herzlich willkommen zur ersten Folge von Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast im neuen Jahr. Direkt zu Beginn dieses Jahres. Für uns fängt das Jahr nämlich erst im Februar an. Wir sind ein bisschen merkwürdig. Direkt zu Beginn dieses Jahres gibt es eine kleine Änderung. Bosettis Woche gibt es ab sofort im 2-Wochen-Rhythmus. Also nicht mehr jeden Freitag, sondern alle 14 Tage. Ich habe nämlich beschlossen, dass ich zwischen dem Podcast und der neuen Late-Night-Show und dem ganzen Rumgeture zumindest alle 2 Wochen einmal schlafen muss. Das ist so ein neues Konzept, Schlaf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe gedacht, so ab und zu sollte ich das auch mal tun. Deshalb ist das jetzt so. Mein Name ist Sarah Bosetti und heute bei mir zu Gast ist die Frau, die Extra 3 in die echte Welt hinausträgt. Caro Corneli ist heute da. Hallo.
Gesundes neues Jahr, Sarah Bosetti. Oder wie man so sagt. Und guten Morgen natürlich. Schön, dass du machst so einen ausgeschlafenen Eindruck.
Oh Gott, wirklich. Ja, das ist, weil ich jetzt alle 2 Wochen einmal schlafe. Aber wie schön. Ja, es ist immer so die Frage, es ist jetzt Februar. Man fragt sich, wenn man Leute trifft, ne? Im Februar sagt man noch frohes neues Jahr.
Nein, die habe ich nur gesagt, weil jetzt die erste Sendung ist. Ansonsten würde ich das jetzt schon mal weggelassen haben. Aber für dich ist jetzt hier gesundes neues Jahr.
Ich finde, aber auch wenn wir uns im Juni getroffen hätten, zum ersten Mal in diesem Jahr, warum nicht? Man kann das ruhig tun. Ich finde das ganz gut. Das bedeutet natürlich grundsätzlich auch, dass man, wenn man jemanden zum ersten Mal trifft und aber zum Beispiel schon 39 ist, man als erstes 39 Mal ein frohes neues Jahr wünschen muss, einfach um die Gepflogenheiten zu wahren. Ich habe ja so ein Bild von dir, ne? Ich habe so ein Bild von dir, dass du ein ARD-Mikrofon in einer Hand hältst. Tust du das auch jetzt gerade? Ich sehe das so vor mir, weißt du?
Nee, ich hab ein Buch mit Fabelgeschichten in der Hand. Das habe ich vorhin rausgeholt, weil ich was anderes aus dem Rucksack holen wollte. David Sedaris, Das Leben ist kein Streichelzoo. Geschichten, in denen ausschließlich Tiere vorkommen. Das halte ich in meiner Hand. Es ist
weil du vorhin was anderes aus deinem Rucksack holen wolltest, hältst du immer noch dieses Buch in der Hand.
Schön. Wenn du mich so fragst, so ist es ja.
Ich finde das eine vorzügliche Vorbereitung für diesen Podcast, in dem wir die politische und gesellschaftliche Woche besprechen wollen. Fabelgeschichten, das finde ich gut. Und ich finde, wir können auch gleich mit was richtig Schönem anfangen, nämlich mit dem, was ich eigentlich gerade eben schon fast angesprochen hätte, mit dem Applaus der Woche.
Klatschen vom Balkon.
Ich möchte diesen Applaus der Woche all den Menschen spenden, die in den letzten Wochen demonstrieren waren. Und was ein bisschen verstörend ist, der Bundeskanzler applaudiert mit.
Und deshalb bin ich sehr froh darüber, dass so viele Bürgerinnen und Bürger über alle Parteigrenzen hinweg, auch solche, die sich überhaupt nicht parteipolitisch verorten, gemeinsam in Deutschlands Straßen zusammenkommen, in Kundgebung und für die Demokratie, für unser Grundgesetz und gegen das Vergessen demonstrieren.
Wie Olaf Scholz so manchmal aufwacht beim Reden, das ist ganz schön. Weißt du, als du letztes Mal in diesem Podcast warst, Caro, das war vor ungefähr 1,5 Jahren, ne? Und da hattest du gerade so eine internetfreie Phase hinter dir.
Ja.
Und du hast erzählt, dass du, ich glaube, du warst irgendwie in einem Krankenhaus und warst da 2 Wochen lang irgendwie, hast du gar nicht auf dein Telefon geguckt.
Ich war schön in der Klapse, war ich.
Ach, das hast du so nicht gesagt.
Oh, ach, da dachte, verdammt, ah, da war ich jetzt. Ja, ich war hier
jetzt
schön in so einem
Krankenhaus. Ausgeplaudert.
Wo man sich, ist doch nicht schlimm, das war alles gut. Das ist kein Stigma, soll jeder mal machen, ist gut. Aber darum.
Überhaupt nicht, was ist ja privat. Also naja, kann man ja so oder so sich entscheiden, ach, da, ob man das erzählen möchte oder nicht.
Nee, da werbe ich gerne für. Das ist gut, wirklich. Das sollten viel mehr Leute machen und weniger sich dafür schämen. Und das ist auch der Grund, warum das Telefon aus war, weil das ist da nämlich gar nicht gewollt, dass man Input von außen, da geht es ja mehr so nach innen. Und darum, genau, solange das Handy aus, und da hatte ich immer die sehr gute Ausrede, ich kann jetzt zu deinem Thema gar nichts sagen, Sarah, du, weil ich habe gerade das große Kabel durchgeschnitten und das war ja, also diese Ausrede habe ich heute nicht. Ich komme von zu Hause und nicht aus dem Klapsmühle, ist ein wunderbares Wort. Es war mir eine Einrichtung, in der man sich so ein bisschen sortiert und stabilisieren kann. Diese Ausrede, die kann jetzt hier nicht greifen. Und deswegen hoffe ich, dass ich diesem Podcast gerecht werden kann, ohne diese Ausrede zu haben.
Du hast mich auch völlig damit gekriegt letztes Mal. Ich habe das nämlich gar nicht als Ausrede gesehen. Ich habe einfach gedacht, oh, wie schön. Sie achtet auf sich und ne, so. Aber du hast, genau, du hast gesagt, du hast nicht auf dein Telefon geschaut. Du hast auch gesagt, dass du sowieso so ein bisschen versuchst, die AfD, gerade die AfD und die Dinge, die sie so raushaut, von dir irgendwie fernzuhalten und auszublenden. Und mich würde interessieren, wie es denn jetzt ist bei dir. Bist du gerade so richtig drin im politischen Diskurs?
Also so richtig drin, das würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mich mit dir vergleiche, so nicht sagen, aber natürlich nehme ich Anteil. Letzte Mal habe ich gesagt, die AfD, ach, das ist wie so ein wütendes Kind, das man so im Augenwinkel hat und da denkt, ach meine Güte, was plärrt es denn jetzt schon wieder? Das hat sich natürlich komplett geändert. So kann man die AfD nicht mehr nicht ernst nehmen. So. Also vor allem nach diesen Geheimtreffen und diesen schrägen Plänen und all diesen Sachen, die in schlechte deutsche Filme passen, die zu Recht nach 23 Uhr laufen. Also so ganz mehr, so wirklich so B-Movies. Aber das scheint ja nun mal, oder was heißt es scheint, das passiert. Und deswegen muss man sich da jetzt, muss man es erstmal begreifen. Dann muss man sich da auf jeden Fall positionieren. Ist in dem Fall nicht schwer. Aber dann auch handeln im Sinne von an den Demonstrationen natürlich auch teilnehmen und auch mit den Kindern zusammen, finde ich, weil hier findet dann jetzt eben diese zeitige Politisierung statt, ne? Wo man sagt, hier, guck mal, wir gehen jetzt hier aus einem ganz bestimmten Grund, der total wichtig ist für uns alle, stehen wir jetzt hier im Nieselregen und das ist aber wichtig und wir machen das, obwohl es nieselt.
Das ist schön zusammengefasst. Ich finde tatsächlich, dass man so Arbeit für die Demokratie ganz gut wiedergeben kann in dem Bild, man steht im Nieselregen und macht es aber irgendwie trotzdem.
Ja.
Weil es ja, also ich meine, eigentlich ist es ja ganz toll, ne? Also ich will das gar nicht so negativ malen. Es ist ja irgendwie, weißt du, an unserem Zusammenleben mitwirken ist ja was ganz Tolles und Positives so. Nur es ist eben auch anstrengend, ne? Weil man so viel aushalten muss dabei, immer diese ganzen Meinungen und und es sehen gar nicht alle Dinge so,
also
wie man selbst
mal,
und man muss Lösungen finden und
Ich sag dir mal, als ich in der, ich glaube, 10. Klasse, lass mich lügen, kann auch die 9. gewesen sein, da hieß es, wir gehen hier gegen Chirac auf die Straße, weil da war irgendwas mit Atomtests. Genau, weiß ich es nicht. Und dann hat die Schulleitung gesagt, ja, also wer zur Fuck-Chirac-Demo geht, der hat natürlich schulfrei. Und auf einmal waren wir so richtig gegen diesen, wer nochmal, in welchem Land? Keine Ahnung, genau. Aber Fuck-Chirac. So. Und das war meine allererste Demonstration im Leben, an der ich mit Begeisterung teilgenommen habe, weil meine Freunde da auch waren, weil die Sonne geschienen hat und vor allem, weil Geschichte bei Herrn Cordes ausgefallen ist zugunsten von dieser Fuck-Chirac-Demo. Und da hatten wir aber auch noch so ein Späßchen dran. Später habe ich mich eigentlich an nicht sehr vielen Demonstrationen beteiligt und jetzt im Moment ist es einfach unumgänglich. Also das ist ja das Einzige, was wir machen können. Jetzt du und ich, wir haben vielleicht noch die Möglichkeit, weil wir Multiplikatoren sind, das den Leuten im Radio, den Leuten im Fernsehen zu sagen, das immer wieder zu sagen. So, das, aber was für andere Möglichkeiten haben wir denn? Ne? Und deswegen muss man da hingehen. Es gab nur für mich, also auf dieser letzten Demo, letzten Samstag, ein riesengroßes Problem, Sarah. Und zwar, wo viele Menschen zusammenkommen, kommen auch viele Unterschiede zusammen. Das schlägt sich dann in der Umsetzung nieder. Also es war zum Beispiel mehr so ein Stehen und Skandieren. Es war kein richtiger Demonstrationszug, der hatte keine Route, sondern wir waren da so auf der großen Wiese da am Brandenburger Tor. Und dann sollte man sich an den Händen fassen und eine Menschenkette machen und ich wollte die nicht anfassen. Und es war übrigens genau an der Stelle, wo vor einiger Zeit noch Abstandsregeln durchgesetzt wurden auf Demos. So, jetzt wollten wir uns an den Händen fassen und dann gab es auch ein Lied. Und dieses, ich sage jetzt mal das Jugendwort, das könnte sogar fast das Aktuelle sein, ist es Cringe? Also dieses, weißt du, Leute anfassen und Widerstand. Das ist nicht das, alles in mir wollte das nicht tun. Und als ich trotzdem da geblieben bin, rechne ich mir echt hoch an, muss ich sagen.
Das war dein Nieselregen. Mhm. Menschen anfassen müssen und singen.
Nee, genieselt hat es trotzdem auch noch, zusätzlich.
Es hat auch noch, es
war anfassen, doppelt, es war singen, Nieselregen. Nieseln und trotzdem geblieben. Ja. Mhm.
Lob dafür.
Danke.
Und ich, das wolltest du doch hören, gibst du.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Also ich glaube, verschiedene Geschmäcker bei der Form der Demonstration, ob man nun läuft oder steht, sich anfasst oder nicht, das sind ja die kleinsten Unterschiede, die da zusammenkommen. Da kommen ja sehr viel größere Unterschiede zusammen, gerade bei diesen Demos. Ich finde das aber, ich meine, das ist wirklich ein Ding, ne? Also da wundern sich ja auch irgendwie Leute drüber, was mich wiederum so ein bisschen wundert. Also grundsätzlich sind ja Demos für die Demokratie und gegen Faschismus keine Demos, auf denen in irgendeiner Form Einigkeit herrschen müsste, außer über diese eine Sache, dass wir keinen Faschismus mehr wollen.
Ja.
Ansonsten ist es ja sozusagen gelebte Demokratie, dass man sich auch sonst gar nicht unbedingt in Dingen einig sein muss, ne? Also ich glaube, da kommen wirklich viele, viele Menschen zusammen und das ist die große Kraft, aber auch die große Gefahr bei diesen Demos, viele Menschen zusammen, die ansonsten, ich sage jetzt mal, politisch gar nicht so viel miteinander anfangen können und eventuell auch sehr unterschiedliche Ansichten darüber haben, wie unser Zusammenleben organisiert werden sollte. Und das
da kann man sehr schnell den Überblick verlieren.
Ja, und das kann auch dazu führen, dass es, also die Frage ist ja immer, was jetzt passiert, ne? Also werden die jetzt bis zu den Landtagswahlen im Herbst, wird das weitergehen, ja oder nein? Und weil es eventuell nur dann zumindest einen kleinen Einfluss auf die Wahlergebnisse haben könnte, das weiß man ja alles nicht. Und ich glaube, dass die große Kraft dieser Demonstrationen darin liegt, dass es wirklich, also ich will nicht immer diese Floskel Mitte der Gesellschaft verwenden, aber man hat ja schon irgendwie das Gefühl, dass wirklich sehr viele Menschen aus sehr unterschiedlichen Bereichen dieser Gesellschaft da zusammenkommen, weil das der kleinste gemeinsame Nenner ist, auf den wir uns einigen wollen und einigen müssen, wenn wir diese Demokratie nicht verlieren wollen. Und das ist sozusagen, das ist die große Kraft. Es ist aber eben irgendwie auch die große Gefahr, weil ich meine, es gibt ja Diskussionen, sollen jetzt Leute aus der CDU da sein, ja oder nein? Weil die einen sagen, ach, die missbrauchen das als Wahlkampfveranstaltung, sie brüsten sich damit, dass sie da auch sind und zugleich hauen einige von ihnen in dieselbe Kerbe mit populistischer Sprache, gerade mit rechtspopulistischer Sprache.
Aber können es uns leisten, Leute, die da hingehen und die auch gegen Faschismus sind und die auch gegen die AfD sind, da auszuschließen?
Nee, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht,
ich gebe ja gerade wieder, was jemand anders sagt. Also ich, nur diese Diskussion existiert, sage ich ja nur. Ne?
Mhm.
Und ich bin absolut nicht dafür. Ich bin wirklich, wenn Friedrich Merz auf so einer Demo ist, dann umarme ich Friedrich Merz. Absolut. Und ich meine, das ist völlig unironisch. Ne? Nur es gibt Leute, die es anders sehen. Und es ist ja auch nicht zu verkennen, dass dieses Ding, ja, dann gehe ich auf so eine Demo, dann kann ich auch sagen, ich bin gegen Faschismus und dann mache ich aber weiter wie bisher, rede nur über Abschiebung und benutze dieselbe Sprache wie die AfD. Das kann ich ja trotzdem verurteilen. Ne? Das ist ja trotzdem nicht richtig. Also für mich, ich würde Friedrich Merz dann umarmen und dann
bitte, jetzt sag das doch.
Sag ich jetzt was ganz Böses und dann würde ich duschen gehen. So, ne? Also das wäre das,
weißt
was passieren würde.
Wie sie ihn im Bundestag nennen, und zwar ohne irgendwie, also einigermaßen unironisch, Lord Voldemort, sagen die. Im Bundestag habe ich mehrere Politiker, die Stadt Friedrich-Merz-Lord Voldemort gesagt hat. Ach komm, ich bin ja nicht so fit mit solchen Namen. Ich war im Bundestag, ich habe alle möglichen Leute, auch für Extra 3, für die Ampel, ich habe so mich als Ampel-Fan zu erkennen gegeben. Leute sollten gute Sachen über die Ampel sagen, das war der Witz, da gab es nicht so viel zu sagen. Und aber mehrere Leute, und jetzt bitte nagel mich nicht auf die Namen fest, haben gesagt, Friedrich Merz, beziehungsweise sie haben es nicht gesagt, sie haben gesagt, ah, Lord Voldemort. Und man wusste, wer gemeint ist. Aber ich finde schon...
Das ist schön, das ist aber schön, dass sie den Namen benutzen, um einen anderen Namen
nicht genannt werden darf.
Genau, sie nennen den Namen, der nicht genannt werden darf, um einen anderen Namen nicht nennen zu müssen. Das, ja, ist, das muss man auch erstmal, ne, so gedanklich hinkriegen.
Ja, und ich, also was ich wirklich ganz erstaunlich finde im Moment, ich bin 1987 eingeschult worden, 1999 habe ich die Schule verlassen, und aus dem Geschichtsunterricht erinnere ich drei Dinge. Da war die, die Steinzeit, ne? Was haben die Urmenschen und mit dem Feuer und alles. Dann waren da natürlich die Römer und so die Ägypter, das wurde einigermaßen zusammengefasst. Und dann den ganzen Rest meiner Schulzeit wurde im Geschichtsunterricht über das Dritte Reich geredet. Und wir haben Aufsätze geschrieben und die begann dann immer mit der Floskel, das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte, weil wir es nicht besser wussten und noch keine neuen Floskeln selber hatten. Weißt du? Und mein Aufsatz selber war auch so, das dunkelste Kapitel. Und ich dachte, oh, toll formuliert, war aber wirklich gar nicht von mir.
So originell.
Aber ich erinnere, das wurde uns so... Immer wieder, so tief einmassiert, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wirklich nicht vorstellen kann, dass sowas einfach von hinten durch die Brust ins Auge jetzt heimlich sich hier wieder vor uns aufbaut. Ausgeschlossen! Die haben uns doch so viele Jahre lang im Geschichtsunterricht immer nur gesagt, das nie wieder und so. Und ja, also hier Stichwort nie wieder ist jetzt... Und das ist so irre, dass das aber trotzdem passiert. Also, und deswegen ist es halt auch so wichtig, auf diese Demos zu gehen.
Ich bin unsicher, wie mein Geschichtsunterricht genau abgelaufen ist. Das klingt jetzt so, als wäre ich nie da gewesen oder würde mich an gar nichts erinnern. Aber ich bin unsicher, ob der Fokus dann vielleicht ausreichend darauf liegt, wie das passiert, also wie er sich anschleicht. Ich finde, wenn man einigermaßen wach sich umschaut und guckt, was die AfD so treibt und eben auch, was Leute, die nicht in der AfD sind, aber die irgendwie versuchen, eher weniger als mehr erfolgreich Wählerinnen und Wähler von denen zurückzugewinnen, was die so treiben, wenn man sich das anschaut, dann finde ich gar nicht, dass sich der Faschismus so sehr anschleicht. Ich habe eher das Gefühl, er kommt so ins Wohnzimmer gepoltert. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen verwundert darüber, wie sehr die Leute sich angesichts dieses Geheimtreffens erschrocken haben. Also nicht, dass ich das nicht begrüßen würde, dass das so einen großen, so einen großen Nachhall hatte und hat. Also ich weiß noch, ich habe das irgendwie gelesen und dachte so, oh, das wird bestimmt ganz schön Resonanz erfahren, aber ich hätte natürlich, also rechnet man ja jetzt nicht damit, dass man da irgendwie, dass da Millionen Leute auf die Straße gehen, so, ne? Ja. Aber tatsächlich wurde da ja nichts gesagt, was nicht auch vorher schon gesagt wurde von denen, ne? Also da, das ist, das war ja alles da. Wie kann man denn so weghören? Na, die reden tatsächlich, ich habe auch mal so den Twitter-Account, das heißt nicht mehr Twitter, ne? Aber so ein Twitter-Account der AfD, durchgesucht, weil ich gemerkt habe, dass sie in dem Moment, in dem dieses furchtbare Wort Remigration so auseinandergenommen wurde jetzt, ne, dass sie das erst recht benutzt haben, ne, dass sie irgendwie, dann dachte ich so, ah, guck an, jetzt wird das auseinandergenommen, versuchen sie es zu normalisieren. Ich habe mich aber vertan, sie haben das tatsächlich einfach, also ich habe es auch nicht zum ersten Mal gehört, aber sie haben das auch, ich sage jetzt nicht exzessiv, aber das tauchte schon lange auf. Ne? Also es ist wirklich nicht so, hätte es diese Thesen vorher nicht öffentlich gegeben. Also hör Björn Höcke halt einmal zu. Und weißt du, was ich immer denke, was mich am meisten wundert, ist nicht unbedingt, dass das passieren kann, ist nicht, dass sich das irgendwie anschleichen würde, sondern was mich wundert, ist, dass es alles so offen da ist. Also du musst wirklich... du musst denen doch nur einmal zuhören. Bei jedem Interview, denke ich.
Liebe Sarah, genau das Problem. Weil, da haben wir gerade drüber gesprochen, wie ich letztes Mal gesagt habe, ach, die AfD, dieses unzufriedene Kind im Nebenzimmer, da macht man halt die Tür zu, plär, plär, mir doch egal. Und das ist zum Beispiel, wie ich es gemacht habe, weil ich das nicht gefährlich fand, weil ich eher belustigt war. Und das scheint aber eine sehr gefährliche Haltung zu sein, weil während man noch denkt, das kann einem alles gar nicht gefährlich werden, wird es das eben genau doch. Ich habe nicht ordentlich zugehört und genau deswegen war ich erschüttert, so wie viele. Du offenbar nicht, weil du feinere Sensoren hast und da besser hinhörst oder vielleicht auch schon eher gedacht hast, Alter, das ist ganz schön gefährlich, wie die da zündeln. Und ja, und was ich gemacht habe, war einfach nicht ernst nehmen. Einfach nicht, kann dem Kind jetzt mal jemanden Keks geben, das ist ja unerträglich, weißt du so. Mhm. Also.
Ich verstehe. Ja, vielleicht ist es das. Weißt du, ich denke wirklich einfach bei jedem Interview, dass man so hört mit jemandem aus der AfD, bei jedem Einzelnen für sich genommen, denke ich, das müsste doch reichen. Das muss doch reichen, du hörst es doch. Also es ist doch total durchschaubar, was sie da tun. Auch diese rhetorischen Mittel, die sie so anwenden. Ne? Also ich weiß nicht, hast du die Markus-Lanz-Sendung gesehen, in der mal wieder zur Abwechslung, also sonst kommt er ja nie in Talkshows vor, aber Tino Chrupalla war. Und das war nicht gut. Also ich fand jetzt zum Beispiel als Tino Chrupalla bei Sandra Maischberger, weil ich fand wirklich, dass Sandra Maischberger das grandios gemacht hat, was nicht die Frage beantwortet, ob man die Leute überhaupt einladen sollte, ne? Aber wenn wir jetzt mal kurz von dem Punkt ausgehen, wenn sie dann da sitzen, sie hat das wirklich gut gemacht, aber trotzdem werden dann ja wieder nur irgendwelche Schnipsel verteilt, in denen sozusagen den Leuten, die sowieso irgendwie AfD-affin sind, gesagt wird, guck mal, er zerlegt hier alle, und das ist dann, was sie glauben wollen. Aber gerade bei Markus Lanz, also ich habe das nachgeguckt, ich habe es nicht, ne, nicht linear im Fernsehen geguckt, sondern im Internet, ja. Und dann habe ich irgendwann so angefangen durchzuskippen, weil ich so ganz schwierig fand, Tino Chrupalla auszuhalten, und egal, wo ich hingeskippt habe, Tino Chrupalla hat gerade geredet. Mit großer Intensität. Und ihr könnt toll so. Und es war einfach so ganz eindeutig, dass um ihn herum vernünftigere, ehrlich gesagt klügere, empathischere, demokratischere Menschen saßen. Und er hat sie aber alle platt gemacht, weil er die Taube auf dem Schachbrett war. Und das ist nicht
immer
gut.
Die Dumme mit der großen Fresse, das ist ja ein bisschen das Learning, glaube ich, auch.
So kann man das auch
nennen. Aus den letzten Jahren. So die Dummen mit der großen Fresse sind die, denen man am Ende zuhört und die, sagen wir mal, etwas Leute, die ein bisschen besser erzogen sind und ein bisschen gebildeter sind, die haben ja auch gelernt, sich zurückzunehmen und erstmal zuzuhören und so. Und
aber das hat mit Bildung nichts zu tun. Es ist ja nicht so, als wären jetzt irgendwie, würden sich Leute, die studiert haben, menschlich besser benehmen als Leute, die nur in Anführungszeichen eine Ausbildung gemacht haben oder sowas. Da will ich das gar nicht hindingen. Ich will einfach nur sagen, ich gucke das an, ich gucke mir dieses Interview an, ich nenne es jetzt mal Gespräch, und denke so, das müsste doch reichen. Du siehst doch das und du siehst doch diesen Typen da. Und das müsste doch reichen, um zu sagen, ah, okay, den gibt's auch, die Partei wähle ich schon mal nicht. Und das, die Partei wähle ich schon mal nicht. Und das reicht aber nicht. Und das ist das, was mich wundert, dass. Also ich meine, man kann mir das natürlich jetzt zur Last legen und sagen, oh, Sarah Bosetti, das tun sie ja sehr gerne, Sarah Bosetti akzeptiert nicht, dass Leute die Welt anders sehen. Okay, ich drücke nur meine Fassungslosigkeit zum Ausdruck.
Ja.
Weil ich bringe zum Ausdruck, ne? Das ist völlig falsch. Ich bringe,
du hörst zu, bringe meine und Fassungslosigkeit andere denken, ah, da labert wieder der Rechte, den blende ich einfach aus. Und das ist ein
Nein, Fehler. Aber das denken sie nicht alle. Also das wäre ja noch, wenn sie einfach ausblenden würden, dann wären die ja nicht bei Umfrageergebnissen von jetzt wieder unter 20%, aber immer noch, ne? Erstaunlich vielen. Weil es eben auch Leute gucken, die sagen, ja, stimmt. Oder ja, das ist ein guter.
Stimmt, da, was da sagt. Genau. No, sag mal. Endlich sagt das mal einer.
Ja, ich weiß es nicht. Also sobald du denen eine Plattform gibst, haben sie natürlich so viel Reichweite, dass sie auch Leute erreichen, die empfänglich sind dafür. Das ist aber ja nochmal eine andere Frage. Aber mich erschreckt wirklich am meisten von allem, neben dem also Dingen, über die man diskutieren kann, wie zum Beispiel, sollten sie eingeladen werden oder nicht, also medialer Umgang mit der AfD, politischer Umgang mit der AfD, stimmt man mit denen ab oder nicht oder so, finde ich immer noch eine der erstaunlichsten Dinge, dass Leute Interviews mit Tino Chrupalla angucken können und nicht denken, wow, das ist eine sehr gute Anti-Wahl-Empfehlung, die du da abgibst.
Weißt du? Findest du auch, dass es eine Parallele hat zu diesem Erstarken und wiedergewählt werden wollen von Donald Trump, wo man auch mal denkt, meine Güte, der müsste eigentlich längst im Gefängnis sitzen und dennoch stellt er sich dahin und vielleicht passiert das ja sogar.
Ich befürchte das sogar sehr, ehrlich gesagt.
Es gibt halt ein Momentum. Das habe ich jetzt, ne? Ich bin in einer Medienbubble und lese jetzt auch nicht jeden Tag die Leitartikel von allen Zeitungen, aber mehrere unabhängige Leute haben gerade zu mir gesagt, dass jetzt, Achtung, jetzt wird es wirklich Pop, dass Taylor Swift so aus irgendeinem Grund, der sich mir auch nicht ganz erschließt, so bekannt und so beliebt ist, dass sie die Macht hätte, durch einfach die Manpower, die hinter ihr steht in den sozialen Netzwerken, wenn sie sagen würde, auf gar keinen Fall Donald Trump wählen, das ist ja ihre Haltung, das hat sie auch schon mal gesagt, dass es dann für ihn gefährlich werden könnte, gerade in diesen sogenannten Swing States, wo es dann immer auf wenige Stimmen ankommt. Ich arbeite hier auch so ein bisschen mit Halbwissen, wenn ich Swing States sage, dann weiß ich nur, dass es da auf wenige Stimmen ankommt. Mehr weiß ich nicht darüber. Aber mehrere Leute haben jetzt gesagt, Taylor Swift hätte sozusagen die Chance, wenn sie diese Empfehlung gibt, dass die Leute sagen, ja, da bin ich aber jetzt mehr Swiftie als Trumpy. So.
Und dass sie ich habe das auch gelesen.
Verhindern könnte.
Genau, ich habe das auch gelesen. Es ist erstaunlich, ich weiß nicht, ob das der Algorithmus ist, der gerade der Meinung ist, dass Taylor Swift mich zu interessieren hat oder ob es einfach so ist, dass sie gerade medial wahnsinnig präsent ist, also durch, ich weiß nicht, diese Grammy-Verleihung, sowas habe ich alles mitbekommen. Ich habe gar nicht, ich habe ehrlich gesagt keinen großen Bezug zu Taylor, also ich habe gar keinen Bezug zu Taylor Swift. Ich habe ein bisschen ich verspüre eine leichte Zuneigung zu ihr, weil ich das Gefühl habe, dass sie die richtigen Leute wütend macht. Ne? Aber ansonsten habe ich keinen Bezug zu Taylor Swift. Aber sie ist auch sehr, sehr präsent in allen Timelines, die mir so präsentiert werden im Internet.
Also ja, tatsächlich, das Kunststück ist, die richtigen Leute wütend zu machen und von allen anderen geliebt zu werden. Das muss erstmal, ob sie es nun ist oder ein Team hinterher, das muss man erstmal so schaffen in dieser Kombination.
Das stimmt. Ich glaube, das wäre, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, ich werde es niemals schaffen.
Sie zu lieben?
Nein. Von die richtigen Leute wütend zu machen und von allen anderen geliebt zu werden. Ich glaube, die richtigen Leute wütend machen, das kriege ich hin.
Check.
Aber von allen anderen geliebt zu werden, aber ich glaube auch, ich brauche das nicht für mein Glück.
Sarah Bosetti, das willst du auch nicht geschenkt. Stell dir mal vor, du bist dieser Mensch, der so eine riesige Aufmerksamkeit den ganzen gottverdammten Tag hat. Wie sollst du da gesund bleiben? Also was musst du für eine Anstrengung unternehmen, um, wenn du so gehypt und so auf jeden Tag die ganze Zeit auf ein Podest gestellt wirst, wie sollst du da noch in der Lage sein, dich kritisch zu hinterfragen, wenn alle Stimmen so laut sind, die sagen, du bist die Beste? So. Und so Gesundheit innerlich, das ist ja durchaus ein Ziel, ne? Dass man sagt, ach, hier habe ich mal Scheiße gebaut oder ja, dass man sich einfach selber kritisch hinterfragt. Und ich glaube, das ist wie bei Ludwig dem 14., ja, als er geboren wurde, haben alle gesagt, du bist einer unter Gott und niemand darf dir jemals was anderes erzählen, direkt nach Gott kommst du. Und wie soll denn dieser Mann, der konnte ja gar nicht gesund werden, weil alle ihm so krass erzählt haben, er ist der Allergrößte und zwar von Anfang an. Und das möchte ich jetzt gerne vergleichen, Taylor Swift und Ludwig den 14. Zu viel Zuspruch, viel zu viel zu viel. Können die beide gar nichts dafür. Er ist reingeboren, sie ist irgendwie da so reingestolpert. Da kannst du, also ich wollte nur sagen,
sie wird schon gezielt dafür gearbeitet haben, nehme ich an, ohne jetzt den Werdegang von ihr zu kennen. Aber
so,
ne?
Ja. du willst diese Riesenaufmerksamkeit auf keinen Fall geschenkt haben.
Nee, auf gar keinen Fall. Das glaube ich wirklich. Ich glaube auch wirklich, dass dass Ruhm und Bekanntheit ungesund sind für die Psyche. Das geht sehr, sehr, sehr viel früher los als bei dem Zustand von Taylor Swift tatsächlich. Ich wünsche ihr, wie gesagt, ich weiß nichts über ihren Werdegang, aber ich wünsche ihr, dass das zumindest nicht im Kindesalter schon losgegangen ist, weil ich meine, die ist, glaube ich, Mitte 30 oder so, ne? Ich glaube, da kannst du im besten Fall, wenn du vorher Zeit hattest, dich in deiner Persönlichkeit zu festigen und zu reifen, dass du dann vielleicht eine Chance hast, das irgendwie einzuordnen als das, was es ist. Mhm. Nämlich etwas, das nur bedingt mit dir als Mensch zu tun hat, weißt du? So.
Ja, ja. Du kannst mich.
Ja, aber ich meine, dann kannst du es besser aushalten.
Und trotzdem ein Arschloch. Es ist absolut, kann absolut nebeneinander existieren. Oder ein
ja, aber nein, aber das meine ich gar
Feigling
nicht.
Feigling oder so.
Aber das meine ich ja gar nicht. Sie kann ja ein völlig normaler Mensch sein, aber wenn sie in der Lage ist, also den Ruhm einzuordnen als etwas, das mit einer öffentlichen Figur zu tun hat, die sie nun mal verkörpert und sicherlich dann auch mit ihrem Talent und dem, was sie macht und ihrem Aussehen, ja, spielt ja auch eine Rolle und so, aber eben, dass das keine Verehrung von ihr als Mensch ist, sondern eine Verehrung dieser Phänomen. Figur, dann könnte sie, also ich mache hier so Küchenpsychologie für Taylor Swift, um die sie nicht gebeten hat, aber hey, dann könnte
nicht
sie
jeder,
das, glaube
ich. Nicht jeder, der eine Küche hat, ist gleich Psychologe, aber ich finde, wir beide schlagen uns
gut. Ja, ich sitze in einem Hotelzimmer in Karlsruhe, ne? Also wo Küchenpsychologie betreiben, wenn ich hier. Aber ich glaube, dann ist sowas leichter einzuordnen und auch besser halbwegs gesund psychisch zu überstehen.
Sarah, darf ich einmal kurz so ein bisschen husten? Das würde dir dann noch Gelegenheit geben, zum nächsten Thema überzuleiten. Ich halte so einen
Husten. Ja, ich bin schnell leise, damit man das gut hört.
Es ist eine prächtige Erkältung, die ich hier schleppe.
Bist du erkältet?
Ich habe einen Anfängerfehler gemacht in der letzten Woche. Der passiert mir nie mehr. Und zwar bin ich immer morgens aufgestanden, habe schön meinen Hustenlöser zu mir genommen. Und natürlich, damit der ganze Schleim sich löst, der klebt an der Lunge, aber der möchte ja abgehustet werden, dass man wieder frei atmen kann. Und direkt als nächstes habe ich Grippostat geschluckt und da befindet sich aber ein Hustenstiller drin. Und jetzt muss in meinem Inneren ein Kampf getobt haben, den niemand gewinnen konnte. Was will sie denn jetzt? Sollen wir jetzt hier abgehustet werden oder stille sein? Ich verstehe es nicht. Was ist denn da los? So. Und also ich habe es 3-4 Tage gemacht und dachte immer, oh, das ist ja wirklich unangenehm in der Lunge, bis ich dann begriffen habe, du kannst nicht zwei konkurrierende Medikamente auf dieses Schlachtfeldkörper loslassen und erwarten, dass alles gut wird. Muss schon Oma die Packungsanleitung, die Bedienungsanleitung lesen, Packungsbeilage.
Ist das schön. Es ist überhaupt nicht schön, es tut mir total leid, ich bin voller Empathie, aber es ist
ein Learning,
so ein bisschen,
ist einfach ein Learning.
Ja, ich stelle mir den Film vor. So ein Kriegsfilm, den man zwischen diesen beiden Medikamenten dann in deinem Körper. Okay.
Nein, wir sollen uns jetzt hier losreißen von den Bronchien. Nein, wir werden jetzt weggeschleudert. Nein, das habe ich so verstanden. Überhaupt nicht. Ihr haltet jetzt Stille hier. Ihr legt euch jetzt schlafen. Ja, so war das wahrscheinlich.
Das ist schön. Wir sind ein bisschen abgedriftet und Taylor Swift ist schuld, natürlich. Nein, das ist völlig in Ordnung. Vorab muss ich sagen, es geht jetzt um sexualisierte Gewalt. Das heißt, für alle, die das nicht hören wollen, das ist der Moment, wegzuhören. Und zwar geht es hierum.
Die beste Idee ever.
Gewalt hat in keiner zivilisierten Gesellschaft ihren Platz, erst recht keine sexuelle Gewalt und deshalb unterstütze ich ja die Richtlinie gegen Gewalt gegen Frauen.
Bei Buschmann kommt jedoch noch ein entscheidendes Aber hinterher.
Es gibt allerdings ein Element, das nach Ansicht des Juristischen Dienstes des Rates rechtswidrig ist. Ich kann als EU den Mitgliedstaaten nicht die europaweite Harmonisierung des Vergewaltigungstatbestandes vorschreiben. Es fehlt das grenzüberschreitende Element.
Das war Bundesjustizminister Marco Buschmann mit einer Einschränkung zur besten Idee ever. Die EU hat nämlich etwas eigentlich sehr Tolles geschafft, und zwar sich auf ein gemeinsames Gesetz zu einigen, das Frauen besser vor sexualisierter Gewalt schützen soll. Das fast schon Absurde daran ist aber, das Thema Vergewaltigung kommt in dem Gesetz nicht vor. Der Plan war eigentlich, sich EU-weit auf den Grundsatz Ja heißt Ja zu verständigen. In Deutschland gilt ja bislang Nein heißt Nein. Das ist immer noch besser als in 18 anderen der 27 Mitgliedstaaten, in denen der Täter das Opfer schlagen oder bedrohen muss, damit eine Tat als Vergewaltigung gilt. Aber auch Nein heißt Nein bedeutet noch nicht, dass beide aktiv zustimmen müssen. Und die Idee eines EU-weiten Gesetzes ist natürlich, dass es eben auch den Frauen in zum Beispiel Polen hilft. Deutschland war eines der Länder, die den Punkt im Gesetz blockiert haben. Und zwar aus juristischen Gründen. Caro, du als versierte Rechtsexpertin, was sagst du dazu? Du kannst das doch bestimmt juristisch für uns einordnen und sagen, wie wir das finden sollen.
Also hat Marco Buschmann gesagt, eine Vergewaltigung ist keine Grenzüberschreitung, oder habe ich das jetzt akustisch
falsch? Nein, überhaupt nicht. Also Marco Buschmann hat auch, also dieses, all das führt nicht dazu, dass die Situation für Frauen in Deutschland verschlechtert wird. Ne? Das will ich einmal kurz festhalten. Nein, er argumentiert, dass um es zu einem EU-weiten Gesetz zu machen, müsste das grenzüberschreitend nicht im Sinne von zwischen zwei Menschen, sondern im Sinne von zwischen den Ländern, den Mitgliedstaaten der EU grenzüberschreitend sein. Ne? So. Und deswegen übersteige das in dem Bereich die Kompetenzen der EU und sei deswegen angreifbar, und deswegen könne man das nicht machen. Es ist eigentlich nicht die Frage, wie hart jemand bestraft wird für ein bestimmtes Vergehen, sondern in dem Fall ist die Frage, was als Vergehen gilt. Und es herrscht tatsächlich durchaus Uneinigkeit darüber, ob dieses Veto nun juristisch notwendig ist oder nicht. So, also ne, ob das gegangen wäre oder nicht, ein EU-weites Gesetz, das einheitlich für alle EU-Staaten gilt, inklusive dieser Vergewaltigungsklausel, nenne ich es jetzt, auch wenn es falsch ist, dieses Paragraphen, wie auch immer, ich bin juristisch eben auch nicht bewandert, zu machen. Aber das ist eben genau der Punkt. Ich will mich ehrlich gesagt, es war ein bisschen eine Quatschfrage gerade, ich will mich ehrlich gesagt gar nicht in dem Punkt verlieren, dass wir das jetzt juristisch bewerten, weil wir sind ja, beide gar keine Juristin. Nee, das genau. Ich finde nur zwei Sachen darin interessant. Und zwar erstens finde ich interessant, dass in 18 von 27 Mitgliedstaaten offenbar immer noch so ein Bild einer Vergewaltigung vorherrscht, das, sagen wir mal, nicht unbedingt repräsentativ ist dafür, was Vergewaltigungen sein können. Es herrscht offenbar in 18 von 27 Mitgliedstaaten in der EU immer noch so ein Bild einer Vergewaltigung vor, in der irgendein Vergewaltiger nachts fremde Frauen von der Straße in die Büsche zieht. Und das existiert natürlich auch, aber das ist ja eben auch nicht das alles, was existiert.
Das ist ein weites Feld, wie man so schön sagt.
Ja, und in ganz vielen Fällen ist es ja eben so, dass das Opfer den Täter kennt oder die Täterin, aber andersrum ist es ja sehr viel häufiger. Ja. Und dass das Menschen sind, die man nicht nur kennt, sondern eventuell auch mag, zu denen ein Vertrauensverhältnis besteht, dass Angst eine große Rolle spielen kann, ohne dass eine konkrete Drohung ausgesprochen wird oder dass dass mit irgendwelchen Schlägen gedroht wird oder sogar geschlagen wird. So. Und das ist so ein bisschen weißt du, was Upskirting ist?
Upskirting? Na klar, wenn man seinen Rock hochzieht.
Nee, das wäre ja freiwillig. Upskirting ist, wenn jemand unter den Rock filmt oder fotografiert.
Ah.
Weißt du, so von unten.
Ja, okay, ach so, Rolltreppe oder so. Oder
zum Beispiel.
Oder auf sich da. Toilettenkabinen, sowas, oder?
Ja, genau. Irgendwie sowas. Also wenn Leute irgendwie von unten in den Rock reinfilmen, gibt es Menschen, die tun das.
Also Upskirting ist nicht, wenn man den Rock freiwillig hochhebt. Halten wir das bitte fest.
Nee. Ja, nee. Halten wir fest, genau. Und das war so ein Fall, da ging es nämlich vor ein paar Jahren drum, dass das irgendwie strafbar sein soll. Und das war so ein Fall, das habe ich gehört und dachte, what the fuck, das war bis jetzt nicht strafbar. Und um jetzt den Bogen zu unserem Thema zurückzuschlagen, hatte bei dieser Geschichte, dass in 18 von 27 Mitgliedstaaten sozusagen etwas nicht als Vergewaltigung gilt, wenn nicht konkret gedroht oder geschlagen wurde, da habe ich so einen ähnlichen Effekt, dass ich denke, das ist der Zustand. Und der wurde nun nicht geändert. So, das ist schon ein bisschen krass, oder?
Tino Chrupalla hören Leute wirklich bis zu Ende zu? So, ja. So eine ähnliche. Ja.
Also, aber es ist meine Folge der Fassungslosigkeit heute.
Ja, und völlig zu Recht. Also das wollte ich jetzt überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen. Die Frage ist hier wieder, wie ich das vielleicht eingangs auch schon mal gesagt habe, was sind unsere Möglichkeiten? Also was können wir ganz konkret, außer zum Beispiel empört zu sein, leisten? Ich habe zwei Söhne, die sind jetzt 21 und 17 und ich habe jetzt nicht so ganz gezielt da ständig drüber gesprochen, wie man mit Frauen umgehen muss oder so. Ich denke, ich habe ein Umfeld geschaffen, in dem das eindeutig ist. Also wirklich, ich könnte mich nicht erinnern, dass ich jemals so eine Rede gehalten habe. Und habe aber irgendwann wirklich begeistert festgestellt, dass meine beiden Söhne auf unterschiedliche Art und Weise einen großen Respekt haben vor Frauen, jetzt konkret den Mädchen, mit denen sie liiert sind. Mein großer Sohn zum Beispiel hatte lange eine Freundin, die konnte nicht so gut U-Bahn fahren, das hat ihr Angst gemacht. Dann hat er, ohne das irgendwie groß zu erwähnen und ohne mit der Wimper zu zucken, so immer Pläne geschrieben, wie man dieses und jenes Ziel auch mit der S-Bahn erreichen kann, damit sein Mädchen also nicht U-Bahn fahren muss. War eine Selbstverständlichkeit. Und der Kleine hat auch so eine ganz zauberhafte Art, Mädchen wirklich so galant immer überall zu unterstützen und sie ins Gespräch reinzuholen und einfach so ein gutes Gefühl zu geben. Das ist, wenn man so bei sich selber guckt, ich habe aus Versehen irgendwas da gut gemacht und bin stolz, dass ich zwei junge Männer ins Leben schicke, die für Upskirting nicht in Frage kommen und die definitiv niemandem zu nahe treten werden. Das ist das, was mir dazu einfällt. Das kann man selber machen, wenn man Söhne hat. Ansonsten passieren diese Dinge ständig. Die passieren auch in so komischem Gewand, dass du das vielleicht juristisch auch gar nicht greifen kannst. Weißt du, jemand, der dir immer wieder einen komischen Spruch drückt und irgendwann hast du Angst davor, den kannst du ja wahrscheinlich auch nicht so richtig juristisch belangen, aber er macht dir Angst und er verfolgt dich vielleicht in deine Träume oder so. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Das klingt nicht so, als ob du das wüsstest.
Doch, nee, ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Doch,
ja,
ich weiß, was du meinst.
So, keine was, Sorge. Ne? Also was ist mein Handlungsspielraum? Wenn die AfD völlig am Zeiger dreht, ist mein Handlungsspielraum im Radio und in diesem Podcast hier zu sagen, Leute, wählt auf keinen Fall die AfD. Und auf die Demos zu gehen und wenn Männer Frauen zu nahe treten, auf welche Art auch immer, die den Frauen unangenehm ist, dann kann ich eigentlich nur, und ich war jetzt in der glücklichen Position, dass ich eben zwei Jungs sozusagen auf die Welt loslasse, das gemacht haben. Respekt und liebevoller und sensitiver Umgang mit dem anderen Geschlecht. Und
ja,
ansonsten ist man immer so hilflos bei diesen Sachen. Also es ist so, ja, ist hilflos. Immer wenn ich das höre, denke ich, ja, gemein, ihr tut den Frauen weh und ihr habt keine Ahnung. So.
Ich finde das aber ganz interessant, weil es ja bei vielen Themen so ist, dass wenn man sich das große Politische anschaut, man nämlich genau in so einem Gefühl der Hilflosigkeit verharren könnte, ne? Also dass man da so reingerät, weil es so groß ist, weil man irgendwie denkt, oh, was habe ich jetzt mit EU-weitem Recht zu tun? Ne? Wie, was habe ich damit zu tun, wie es Frauen in anderen Ländern geht? Und ich kann ja jetzt auch nichts dran ändern, ob jetzt dann ein Gesetz geschaffen wird, das denen allen auch hilft, ja oder nein und so. Und wenn man das dann aber runterbricht auf eben genau das kleine Private, das ja, wissen wir alle, auch politisch ist, dann wird es greifbarer und dann kommt man, wie du gerade ja beschreibst, in einen anderen Zustand, eben nicht den der Hilflosigkeit, ob der Größe des Problems, sondern so eher in eine, ich mache es jetzt aber so. Und ich finde, also bei diesem Gesetz, ich will nochmal betonen, das ist eine gute Sache grundsätzlich. Es ist eine gute Sache, weil da durchaus ja auch über andere Dinge entschieden wurde. Also es wurde ein EU-weit einheitliches Gesetz geschaffen, in denen so Themen wie Zwangsheirat, Genitalverstümmelung, Stalking und auch ein Thema, das ziemlich wichtig werden wird, noch so das Verbreiten von sexualisierten Deepfakes. Weißt du, wo wir, glaube ich, auch wieder bei Taylor Swift sind, behandelt werden, so, ne? Also, das ist schon alles wichtig. Und das ist eben auch schon ein bisschen der zweite Punkt, dass, wie ich eben sagte, wo es den Bezug zu unserem ersten Thema auch wieder gibt. Und zwar das, was Bundesfamilienministerin Lisa Paus vor der Einigung auf das Gesetz schon gesagt hat.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass es am Ende einen guten Kompromiss auf europäischer Ebene geben wird, dem Deutschland auch zustimmen wird, weil jetzt ist die Zeit für diese EU-Gewaltschutzrichtlinie. Sie wissen, wir sind kurz vor dem Ende der Legislaturperiode dieses Europäischen Parlamentes. Und wenn wir das jetzt nicht hinbekommen, dann habe ich tatsächlich die Sorge, dass es auf Jahre hinaus keine effektive EU-Gewaltschutzrichtlinie geben wird.
Und das finde ich nämlich, das ist das Zweite, was ich an diesem Thema so spannend finde. Die EU hat sich jetzt, nicht zuletzt auch auf diesen Kompromiss eingelassen, weil sie das Gesetz halt unbedingt noch in dieser Legislaturperiode beschließen will. Und zwar wahrscheinlich auch, weil nach der nächsten Europawahl, die ja nun mal schon im Juni ist, so ein Erdrutschsieg der Rechtspopulisten droht, dass halt niemand ernsthaft glaubt, dass nach dieser Wahl noch es irgendeine Chance darauf gibt, dass Frauenrechte großartig irgendwie Priorität haben. Und dann wären natürlich halt auch diese anderen wichtigen Punkte verloren, weißt du? So, also Sarah, das was ich gerade beschrieben habe.
Du bist besser, du bist viel, viel besser im Thema als ich. Aber ist das wirklich das, was du glaubst, was auf uns zukommt? Alle Rechten, Erdrutsch und alles, was gut war, wird wegignoriert? Ich frage das jetzt relativ naiv, weil ich manchmal nicht so genau hingucke, sondern es wirklich gar nicht wissen will. Ist das wirklich das, was passiert?
Nein, das ist nicht das, was passiert. Wir werden uns bis Juni und auch bis zum Herbst,
das der größte
bis zu den
Landtagswahlen,
werden wir uns zusammenreißen und raufen. Und es wird alles gut, Caro.
Nein,
es wird alles gut. Ja, ich finde nur, unabhängig davon, wie diese Wahlen ausgehen werden, ist das halt so ein Beispiel dafür, wie Rechtspopulismus Einfluss auf politische Entscheidungen hat, bevor er überhaupt gewählt wurde. Mhm. Also die sind ja gar nicht gewählt. Und ich meine, du hast gerade Lisa Paus gehört.
Ja.
Die haben ihre, also ich weiß nicht, da werden ganz viele Dinge eine Rolle gespielt haben, ne? Aber die haben diese Wahl im Blick und auch deswegen sagen die dann an irgendeinem Punkt, wir einigen uns jetzt aber auf einen Kompromiss, auch wenn wir nicht zufrieden damit sind, dass dieser Vergewaltigungsteil da nicht drin ist, thematisch, weil sonst die anderen Dinge verloren werden und wir einfach nicht wissen, was dann in der nächsten Legislaturperiode noch möglich ist. Mhm. So. Das heißt, das beeinflusst jetzt schon die Politik, obwohl es eben noch gar nicht passiert ist. Ne? So. Und das finde ich schon irgendwie ein bisschen. Ich finde es vorausschauend, das heißt, ich finde es sinnvoll, so zu denken, aber ich finde es auch total deprimierend.
Ja. Es gibt immer so einen Gedanken, den man sehr schnell hat. Wenn es dann alles so scheiße wird, dann wandere ich halt aus. Aber so wie du es gerade beschreibst, also so in ganz Europa gibt es diesen Rechtsruck, so die ganze Welt geht eigentlich vor den Hunden, dann ist ja wieder die Frage, wohin? Da kannst du ja eigentlich nirgendwo mehr hingehen, wo es nicht total ätzend ist. Dann stellt sich wieder die Frage, okay, was kann ich als einzelner Mensch in meinem Mikrokosmos tun, um meinen Überzeugungen gerecht zu werden, um den Menschen das Gute weiterzugeben, auch wenn ich das ganz große Unglück damit nicht verhindern kann. So, ich kann ja nur im Kleinen was umsetzen.
Das ist lustig, dass du dieses Thema ansprichst, weil genau darüber wollte ich mit dir in dieser wunderschönen letzten Rubrik, die wir in diesem Podcast haben, reden, und zwar in der hier.
Eine letzte Frage.
Die Idee ist, ich stelle dir eine Frage und du stellst mir eine Frage. Sie muss nicht politisch sein, sie kann aber politisch sein. Und ich fange jetzt heute einfach mal an, weil es einfach gerade so gut passt. Meine Frage, die ich mir für dich ausgedacht habe und die ich mir aufgeschrieben habe, ist, wenn du auswandern müsstest, wohin würdest du fliehen?
Also es müsste ja zum Beispiel ein Land sein, in dem ich mit Deutsch oder Englisch durchkomme. Ne? So, das wäre dann jetzt.
Du kannst ja noch eine Sprache lernen.
Das stimmt. Ich kann natürlich auch noch eine Sprache lernen, aber ich muss auch eine Familie ernähren und irgendwie auch mal realistisch bleiben in dieser Frage. Also ich kann eine Sprache lernen, aber das kostet dann wieder ein Jahr. Und so wie ich mich kenne, ist, wenn wir realistisch bleiben, das ein Land, in dem Englisch gesprochen wird. Oder Sächsisch kann ich halt auch. Da, ja. Mhm. Also das deutschsprachige Ausland oder ein Land, in dem Englisch gesprochen wird. Wohin? Bitte jetzt nicht lachen, ja, Sarah? Ich denke manchmal an, aber das ist so albern.
Du lachst
aber
ja
selber. Ich bleib bei der Wahl. Ich denke an Bayern. Ich denke manchmal an Bayern, weil das.
Jetzt habe ich gelacht.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du in Bayern mit Sächsisch weit kommst und ich weiß auch nicht, ob du dann mit Englisch weit kommst.
Die verstehen ja auch Hochdeutsch. In Bayern, die verstehen
das
ja auch
stimmt.
Die haben da so eine gute Landschaft, die haben da so auch einen, also auch ein Staatsfunk, die haben auch also ARD-Anstalten dort. Und ich stelle mir vor, dass das, was ich gut kann und das, was mir Freude macht, nämlich so am Mikrofon zu Leuten etwas sagen, das ihnen im allerbesten Fall einen kleinen Gute-Laune-Kick mitgibt, das könnte ich dort auch machen. Und würde dann aber vielleicht, wenn ich aufstehe, Kühe sehen. So das realistische Szenario. Ja, was vielleicht wirklich passieren könnte. Oder Nordrhein-Westfalen, die haben, da wurde so ausgewandert, weil diese ganze Industrie da nicht mehr ist. Da stehen wunderschöne Häuser, in denen keiner wohnt, die aber jetzt auch nicht teuer zu mieten sind. Und dann würde man vielleicht beim WDR anheuern und da ist der Verdienst dann gleich nochmal ein bisschen besser. Sowas kann ich mir vorstellen. Richtig ins Ausland, da reden wir jetzt ja über einen Aussteiger, über so eine Aussteigeridee. Das kann ich persönlich nicht visualisieren. Nicht, so.
Also ich meine jetzt tatsächlich nicht so ein, du denkst, oh, ich möchte jetzt irgendwie in der Sonne leben und deswegen ist es schöner, sondern ich meine mehr so ein Szenario, die AfD kommt an die Macht. Es gibt dann tatsächlich einen Staatsfunk, der.
Haben die da auch eine AfD in Nordrhein-Westfalen?
Ich bin Kleiner unsicher, Schatz. Ich bin unsicher, aber ich komme daher, also ich glaube ja. ja, nicht. Also weißt du, so meine ich das. Aber ich finde ganz schön.
Aber zum Beispiel die Bayern, die haben doch so viel CSU, die brauchen eigentlich keine AfD, könnte man denken. Ich weiß, die haben auch eine, aber.
Ja, aber die ist da nicht so stark wie anderswo zum Teil, weil sie ja auch noch, also ohne jetzt in irgendeiner Form Hubert Aiwanger und die Freien Wähler beleidigen zu wollen, aber die sind jetzt, also sie haben halt auch noch die Freien Wähler.
Ja. Ja,
also ne, sie haben die CSU und die Freien Wähler und dadurch ist tatsächlich die AfD nicht ganz so groß, weil sich das die Leute so ein bisschen verteilen.
Sarah Bosetti, ich beantworte mal deine Frage jetzt so. Man kann nicht fliehen vor diesem Irrsinn, der da gerade passiert. Man kann, nur, wie ich es schon gesagt habe, sich im kleinen, privaten, tapfer, mutig und mit einem geraden Rücken diesen Dingen entgegenstellen. Fliehen kann man nicht und man sollte darauf achten, dass man vielleicht trotzdem noch eine gute Zeit hat, so mit sich, seiner Familie und seinen Homies. Aber ein Fliehen, das sehe ich nicht. Also ich sehe es nicht. Costa Rica, ja? Aber verdiene ich auch kein Geld.
Das wäre, in Costa Rica. Ja, ich hab noch eine Zusatzfrage, bevor du zu deiner kommst. Warum nennst du mich immer Sarah Bosetti?
Ach so, ja, das ist reine, weil es gibt Leute, die werden so gerne Vor- und Nachname zusammengesprochen. Ich zum Beispiel bin Caro Corneli, egal, immer, überall Caro Corneli.
Jetzt habe ich dich immer Caro genannt. Die ganze Zeit, das tut mir leid.
Ja, weil du offenbar diesen Trend nicht mitmachst. Ich habe das.
Ich habe ihn verpasst. Das ist mit allen Trends. Ich verpasse die, sonst würde ich natürlich.
Manche Sachen sprechen sich gut zusammen und dein Name endet genau wie meiner auf I. Es macht einfach Freude, das zu sagen. Das ist wie, als hättest du ein gutes Bonbon im Mund. Sarah Bosetti, Caro Corneli. Das ist ein gutes Bonbon.
Das stimmt.
Andere Namen sind eher wie ein Kaktus im Mund. Und deswegen möchte man die nicht die ganze Zeit sagen, aber Sarah Bosetti, das möchte man sagen. Das klingt wie etwas, das zusammengehört.
Okay, ich verstehe. Finde ich gut. Was ist deine Frage an mich?
Also, ich habe die jetzt hier mal so ein bisschen niedergeschrieben. Also ich lese das jetzt vor. Frauen, also die als heterosexuelle Frauen leben und sich immer so gesehen haben und zum Beispiel auch Kinder großgezogen haben, zusammen mit Männern, die sind irgendwie, stelle ich fest, müde von diesen Konflikten, die sie als Frauen mit Männern aushalten müssen. Ja, und dann stellen sie sich die Frage, ob da vielleicht noch etwas anderes drin wäre. Das hat mir Maren Kräumann nämlich mal in einem Interview erzählt. So aus Vernunftsgründen. Sie hatte immer mit Männern zu tun, aber dann so ab Mitte 40 hat sie gesagt, nee, komm, ich will das nicht mehr. Und hat nur noch mit Frauen gelebt und geliebt. Ich nenne, nicht ich alleine, aber ich unter anderem nenne diese Frauen die späten Lesben. Und die Frage an dich, Sarah, käme das für dich auch in Frage, zu sagen, ich öffne, also man ist ja geprägt auf etwas, so ich bin jetzt zum Beispiel auch eigentlich total heterosexuell, aber nur den Gedanken, käme das in Frage, den Raum zu öffnen, um zu sagen, später könnte ich mir vorstellen, Leben und Lieben mit einer Frau zu machen, weil es vielleicht einfacher und geschmeidiger laufen könnte.
Also ich bin ja noch nicht Mitte 40. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, dass ich überhaupt gar nicht männermüde bin. Ah. Ich habe einen wahnsinnig guten Männergeschmack. Ich suche mir, also es gibt vielleicht eine Ausnahme, vielleicht anderthalb so, aber ich habe wirklich eine recht große Gabe, nicht unbedingt mir die Arschlöcher auszusuchen. Mhm. Das heißt, ich habe gar nicht, also ich suche mir die Menschen, mit denen ich, nein, ich finde, das klingt immer so arrogant, wenn man sagt, ich suche mir die Menschen, mit denen ich zu tun habe, aus, weil ich finde, die suchen, also man kann ja immer froh sein, wenn man auch ausgesucht wird. Ne? Ja. Aber ich habe in meinem Umfeld, also jetzt auch so allgemein, ne, ich meine jetzt gar nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch so Freundschaften und so, ich lasse gar nicht so richtig Menschen an mich heran, die ich als, ich will nicht dieses abgedroschene Wort toxisch benutzen, aber die so ihr Ego an mir abarbeiten müssen und irgendwie ich hab keinen Bock drauf, weißt du? Mhm. Also ich habe keine super gute Menschenkenntnis, ich habe mich auch schon wahnsinnig in Menschen getäuscht, ich lasse mich täuschen von Menschen, aber das kommt dann ja meist relativ schnell, merkt man es dann ja doch, wenn sie irgendwie gar nicht so toll sind, wie man vielleicht am Anfang dachte, aber jetzt so die langfristigeren Beziehungen zu Menschen, freundschaftlich, Liebesbeziehungen und so, das passiert eher selten, dass sich da irgendwie Leute reinmogeln, mit denen ich irgendwie schlimme Konflikte aushandeln müsste, die ich jetzt nicht eben auch, wenn ich jetzt über die Männer spreche, die ich nicht auch mit Frauen aushandeln müsste, weißt du? Mhm. Also dieses, ich bin jeder Mann, ich erkläre dir die Welt, es kommt in meinem Umfeld nicht vor, weil ich mir das Umfeld so habe einrichten dürfen, dass das nicht so ist. Deswegen bin ich überhaupt gar nicht männermüde.
Toll.
Und entgegen des Klischees der Feministin, das ja immer noch vorherrscht, dass alle Feministinnen Männer hassen würden, ist es gar nicht so. Deswegen, das wäre jetzt kein Grund für mich, sagen wir mal, was mit Frauen anzufangen.
Ich finde das total schön, dass du das genau so sagst, weil das eine geschlechterübergreifende, menschenliebende, menschenfreundliche Sicht ist, die du da hast, wo du ja gar nicht so unterscheidest. Nee, aber wirklich, ich finde das ganz, ganz schön, dass du das so sagst und dass, ja, dass offenbar der, den du gegenüber hast, was er so denkt, wie er so drauf ist, wie er so reagiert, interessant ist und nicht sozusagen, welches Geschlecht er hat. Ich finde das schön. Ich finde das total schön, dass du das so gesagt hast.
Das ist schön, aber ich möchte das noch ein bisschen einschränken, damit du nicht so glücklich aus diesem Podcast rausgehst.
Wieso denn nicht? Ist es hier nicht so der Deal, dass man hier auch mal zufrieden rausgeht? Das machen wir nicht, oder was?
Nee, das machen wir nicht. Auf gar keinen Fall. Nein, ich will nur sagen, ich will damit ja überhaupt gar nicht leugnen, dass es diese Zustände gibt. Ne? Also, dass es jetzt sage ich nochmal das Wort toxisch, das ist toxische Männlichkeit, dass das existiert. Und
toxische Menschlichkeit, könnten wir uns darauf einigen?
Gibt es auch. Aber es gibt auch, also das Patriarchat existiert und das möchte ich jetzt sozusagen mit allem, was ich gerade gesagt habe, überhaupt nicht in Abrede stellen. Das ist mir wichtig, das noch zu betonen, weißt du? Aber ansonsten, ja, lass uns doch vielleicht einfach mal mit einem positiven Gefühl aus diesem Podcast rausgehen. Verrückte Idee.
Nicht
das war Bosettis Woche für heute.
Nicht Männermüde. Das ist super. Das ist wirklich super. Man, die Männer kriegen irgendwie so auf den Deckel die ganze Zeit und manchmal wissen sie wofür, manchmal wissen sie nicht wofür. Und mir tun sie echt auch ein bisschen leid, muss ich auch mal sagen, an manchen Stellen. Und dass du als bekannte und überzeugte Feministin jetzt so schön gesagt hast, nicht männermüde, das lässt mich wirklich mit einem guten Gefühl aus diesem Podcast rausgehen.
Ist das schön. Wenn ihr auch ein gutes Gefühl hattet bei diesem Podcast, dann dürft ihr uns euer Lob schreiben, wie immer, und zwar an diese wunderschöne E-Mail-Adresse bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr kein Lob für uns habt, dann dürft ihr natürlich dann dürft ihr uns keine Mail schreiben. Genau, Kritik mögen wir nicht. Wir wollen mit einem guten Gefühl hier rausgehen und das gute Gefühl behalten. Ihr dürft Bosettis Woche abonnieren natürlich und ihr dürft auch andere Podcasts in der ARD-Audiothek hören. Jetzt noch mehr als zuvor, weil ihr jetzt immer 2 Wochen bis zur nächsten Folge von Bosettis Woche warten müsst. Zum Beispiel könnt ihr mal bei Freiheit Deluxe rein hören. Darin geht Autorin Jagoda Marinic Fragen rund ums Thema Freiheit nach. Also was ist Freiheit? Wer darf sie für sich beanspruchen? Gibt es Menschen, die das nicht dürfen? Und das tut sie auch mit sehr klugen Menschen, die zum Teil auch schon bei Bosettis Woche zu Gast waren, zum Beispiel Florian Schröder und Marin Kreumann. Freiheit Deluxe findet ihr in der ARD Audiothek und den Link packen wir euch in die Shownotes. Hier geht es am Freitag in 2 Wochen weiter, dann mit Natascha Strubel. Das wird bestimmt sehr spannend und möglicherweise geht es dann auch nochmal ein kleines bisschen um die AfD, denn ich glaube, da hat sie auch sehr viel drüber zu sagen. Vielen Dank, Caro Corneli, dass du da warst.
Gerne wieder, Sarah. Bis nächste Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR.